herzlich willkommen zur Episode 125 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. So, willkommen zurück beim Atelier Talk Podcast. Ich komme gerade frisch zurück von der Art Karlsruhe, wo ich das erste Mal als Künstlerin dabei war. Das war echt spannend und echt aufregend. Mit der Galerie Koch-Westenhoff habe ich das erste Mal meine eigenen Sachen zwischen dieser großartigen Kunst gesehen und das war echt ein Erlebnis. Und ich habe natürlich auch wahnsinnig viel andere tolle Kunst gesehen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da rumzulaufen. Und umso mehr freue ich mich, dass heute mal wieder eine Künstlerin zu Gast ist beim Atelier Talk Podcast. Und ich sage das oder ich betone das ganz bewusst so, weil ich tatsächlich wieder mal ein Gespräch mit einer Person führe, die wirklich Kunst produziert und zwar über diesen Prozess des Kunstproduzierens. Bei Atelier Talk gab es das früher öfter. Also ich meine Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, bei denen ich in den Prozess eingestiegen bin, von den künstlerischen Anfängen bis heute und tief hinein in den Arbeitsprozess. Aber wie alles auf dieser Welt hat sich mit der Zeit auch der Atelier Talk Podcast gewandelt. Das ganze Konzept ist mit der Zeit in eine andere Richtung gegangen, nicht zuletzt auch durch eure Kommentare und Fragen. Und so hatte ich dann immer wieder Menschen zu Gast, die nicht unbedingt selbst Kunst machen. Eine Anwältin, eine Kuratorin, eine Kunsthistorikerin, einen Sammler, Galeristen und so weiter. Immer mit Themen, die uns Künstlerinnen und Künstler direkt angehen, die uns umtreiben. Und selbst in der letzten Zeit, wenn dann mal Künstlerinnen und Künstler zu Gast waren, dann ging es auch meist nicht direkt um das Kunstmachen selbst, sondern um Kontext, Vermarktung, um Werkverzeichnis, um Gesellschaftsthemen und Diverses drumherum. Alles wichtig, alles spannend. Aber selten ging es um die Ursprünge und den eigentlichen Arbeitsprozess. Davon hatte ich mich ein wenig wegbewegt, aber heute geht es doch mal wieder in diese Richtung. Denn heute habe ich eine Künstlerin zu Gast und wir steigen tief ein in ihren Prozess. In Folge 125 nimmt uns nämlich die Porträtmalerin Friederike Meyer mit. Mitten in ihren Prozess zwischen Text, zwischen Algorithmus und Malerei. Denn heute geht es auch über ein ganz hochaktuelles anderes Thema, das damit verbunden ist natürlich. Es geht um KI und Kreativität. Es geht um Schönheitsideale und darüber, wie künstliche Intelligenz gesellschaftliche Dinge sichtbar macht. Warum auch der Zufall eine entscheidende Rolle spielt und weshalb die wirkliche Schönheit nicht vielleicht unbedingt im Perfekten liegt, darum drehen wir uns in dem Gespräch auch. Diese Episode ist für alle, die neugierig sind, wie Kunst im Dialog mit der KI in der konkreten Umsetzung aussehen kann. In der ganz, ganz konkreten Umsetzung. Und für alle, die sich für das Thema Schönheit interessieren, das ja auch auf verschiedene Art und Weise immer wieder in der Kunst aufpoppt und sie berührt, jenseits aber von Hochglanz und von Wahrscheinlichkeiten, nenne ich das einfach mal. Und auch für alle, die bei KI irgendwo zwischen Faszination, Frust und leichter Beunruhigung hin und her pendeln. Ich persönlich habe so einiges gelernt in diesem Gespräch mit Friederike Meyer und ich bin sicher, es lohnt sich, auch für euch zuzuhören. Eingestiegen bin ich mit der Frage an die Malerin Friederike Meyer, was für sie Schönheit ist, was denn Schönheit für sie bedeutet?
Also Schönheit ist nicht, wie es oft bei KI ist, glaube ich, also nicht das Wahrscheinlichste, also das, was du erwartest, sondern vielleicht eher ein Bruch. Also irgendwie, bei mir sind zum Beispiel auch die Frauenfiguren oft irgendwie traurig, müde, depressiv, also gar nicht das, was du vielleicht klassisch unter hübsch oder schön vermutest, aber du hast irgendwie Gedanken dazu und denkst dir was rein und dich beschäftigt das. Du beobachtest die Figur in einem Moment und das macht sie dann irgendwie schön.
Geh mal einen Schritt zurück von deiner Kunst, zurück von den Bildern. Ich frage ganz allgemein, was bedeutet Schönheit für dich? Ich denke, Schönheit ist was sehr Individuelles. Und Schönheit bezieht sich nicht nur auf Kunst oder Bilder oder schon gar nicht nur auf Frauen. Was ist Schönheit für dich allgemein oder vielleicht damit auch zusammenhängend, warum fasziniert dich das so?
Für mich ist Schönheit, wenn du irgendwie länger dran kleben bleibst. Also du musst noch mal zweimal hinschauen und du kannst nicht mehr wegschauen. Und irgendwas fasziniert dich daran und es lässt dich nicht los. Also nicht der schnelle Blick auf etwas, sondern eigentlich noch mal näher hinschauen.
Das ist ein spannender Gedanke. Irgend so ein interessanter Pilz im Wald kann dann schön sein, einfach weil du nicht drüber wegschaust, nicht weil er perfekt austariert ist, rechts und links und der Schirm, sondern weil er anders und besonders ist. Ah, das ist ein interessanter Gedanke. Wann hast du entdeckt, dass dich Schönheit beschäftigt?
Also das Schönheit beschäftigt mich eigentlich schon länger. Ich habe das aber erst später gemerkt. Bei mir waren es immer die Frau und gar nicht Schönheit in Bezug so auf den Mann, komischerweise. Ich hatte immer Schönheit bei Frauen interessiert. Also was macht eine Frau schön? Und ich habe das dann aber später gemerkt, also eigentlich durch die Beschäftigung mit Frauen, dass mich da irgendwie Schönheit fasziniert und was das ist. Und ja, eigentlich erst im Nachhinein, durch die Beschäftigung mit der eigenen Kunst.
Wenn ich das höre, dann berührt mich das gleich auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Dann denke ich nämlich an die vielleicht pubertierende Friederike, die sich mit diesen Hochglanzbildern, die sonst wie verändert und bearbeitet wurden, vergleicht. Ich denke an 99% aller Frauen, die von morgens bis abends solchen Bildern ausgesetzt werden und sich selbst vergleichen und von anderen verglichen werden, hat es damit zu tun?
Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ich meine, als junge Frau oder als Mädchen beschäftigt man sich ja ständig damit, redet darüber. Was ich dann aber im Nachhinein gemerkt habe, ist, dass das oft auch für mich auch hübsch ist. Also da ist nochmal eine Unterschiedlichkeit im Begriff. Also gerade die Hochglanzmagazine, da würde ich die Darstellung als hübsch betrachten, aber nicht unbedingt als schön. Aber das findet man ja eigentlich erst später raus, was es eigentlich bedeutet.
Dann steigen wir noch mal weiter zurück ein, bitte. Bist du mit Kunst aufgewachsen? Hast du schon ganz früh gewusst, dass du diesen Weg gehen willst? Wurdest du unterstützt in die Richtung? Wie ging das los bei der Friederike?
Also mein Elternhaus selbst ist eigentlich sehr künstlerisch veranlagt. Also mein Vater immer viel gezeichnet, ist eigentlich Vermessungsingenieur, aber hat auch damals überlegt, Kunst zu studieren. War dann immer beim Aktzeichnen, wo auch wieder dann eigentlich Schönheit und Frausein auch eine Rolle spielte. Meine Großmutter, die auch immer gemalt hat, immer gezeichnet hat, aber eher als Grafiker noch. Und meine Mutter auch. Und es spielt eigentlich immer eine Rolle, auch die Betrachtung der Welt. Also ich glaube, das haben sie mir auch beigebracht, also wie näher hinzuschauen. Also du gehst durch die Welt und betrachtest nicht nur das Haus oder der Himmel, wie er aussieht, sondern schaust nochmal hin, kneifst nochmal die Augen zusammen und guckst, was dann da ist und wie man dann etwas betrachten kann. Also neben dem Handwerklichen, was man dann als Künstler braucht, aber ist, glaube ich, dieser Blick auf die Dinge, das, was meine Eltern und meine Großeltern bei mir geprägt haben.
Boah, wie wertvoll, wie toll, oder?
Ja, total.
Und als du dann gemerkt hast, du möchtest in die Richtung auch beruflich gehen, hast du dann, höre ich mal durch oder stelle ich mir so vor, auch gleich die richtige Unterstützung bekommen, ja?
Das war gar nicht so in der Vorstellung bei uns in der Familie. Also wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern im Osten. Irgendwie da war nicht der klassische Weg, dass man dann Kunst studiert, dass man Künstler wird. Man macht es irgendwie nebenbei. Also es bleibt irgendwie Erfüllung für einen selber, aber es ist nicht der berufliche Weg. Vielleicht als Grafiker, eben, dass man dann fest angestellt ist, dass man gestaltet, aber nicht Künstler an sich. Also
Welchen Weg
das.
hast du dann eingeschlagen?
Ich habe dann Grund- und Hauptschullehramt studiert und da war Kunst eben auch als Fach mit dabei. Es ist nochmal anders, als wenn man das, wenn man richtig Kunst studiert, sondern es war eher ausgerichtet auf die Gestaltung bei Grundschulkindern. Also was zeichnet man da, welche Techniken bringt man denen bei? Genau das haben wir dann eben auch gemacht. Und digitale Kunst spielte zum Beispiel dann auch gar keine Rolle dabei. Genau.
Wenn du auf Lehramt studiert hast, dann lass mich doch mal eine Sache kurz fragen. Ich höre immer mal wieder von Leuten, die Lehramt Kunst studiert haben, die sagen, das ist so schwierig, dann hinterher Fuß zu fassen in der professionellen Kunstwelt, weil man nicht ernst genommen wird. Aber du hast Ausstellungen, du hast eine Galerievertretung, du bist auf internationalen Kunstmessen unterwegs. Hast du das Gefühl, dass das für dich erstmal schwierig war, über diese Schwelle rüberzukommen, oder hat es dir vielleicht sogar ein bisschen geholfen?
Das war schon schwieriger, allein die Vorstellung, dass man ausstellen könnte, war schwieriger. Ich habe immer gemalt und auch war grafisch oder zeichnerisch tätig, aber die Vorstellung, dass ich ausstelle, war nie so richtig da. Und als ich dann aber nach Berlin gezogen bin, also ich bin dann von Rostock nach Berlin, in Rostock hatte ich studiert, waren dann da erstmal so Möglichkeiten, dass man das ja auch machen könnte. Und als ich es dann einmal probiert hatte und das dann toller Erfolg war, dachte ich, oh, das muss ich weitermachen, ich muss ausstellen. Ich kann das nicht mehr nur für mich machen, was ich immer gemacht habe, sondern ich will es auch irgendwie zeigen. Das ist nochmal was ganz Neues und Tolles.
Also das heißt, diese Grenzen von wegen Lehramt und Ausstellen, diese Grenzen waren eher in deinem Kopf als bei deinem Gegenüber, ja?
Ja, also es ist einfach nicht in der eigenen Vorstellung, dass man das machen könnte. Also mir wurden da keine Grenzen gesetzt. Da hat jetzt niemand gesagt, nee, das kannst du nicht machen, das ist Quatsch. Aber es war auch nicht so, dass es total gefördert wurde, dass wenn du musst jetzt sowas machen oder das ist wichtig, dass du ausstellst. Genau, aber man hat sich schon im Kopf die Grenzen gesetzt. Überhaupt sich als Künstler zu bezeichnen, ist ja schon mal ein Schritt. Also was dann durch Ausstellungen auch kommt, also wo du so eine Selbstwirksamkeit erfährst und dann es ist das erste Mal, du das überhaupt in den Mund nimmst. Was bist du? Ich bin Künstler. Also es war total besonderer Moment, das zu sagen. Ja.
Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal oder wann du dich da reingeschlichen hast in diese Selbstbezeichnung als Künstlerin?
Ich glaube, das war dann erst auch nach der zweiten oder dritten Ausstellung. Also es waren auch ziemlich große Ausstellungen, wo viele auch meine Bilder gesehen hatten. Und als ich dann mal gefragt wurde, was machst du denn eigentlich? Oder habe ich vorher immer erzählt, was ist denn mein Beruf, also den ich gelernt habe, den ich ausgeübt habe. Und dann kam irgendwie dann der Perspektivwechsel, nee, in der Welt bist du aber hier gerade Künstler. Und irgendwann hat diese Welt des Künstlerseins dann noch mehr zugenommen und wurde immer stärker, bis man sich dann nur noch so bezeichnete. Das war wirklich ein Prozess, muss man sagen.
Ja, ich glaube, es ist ein Prozess, den viele durchmachen. Spannend. Und du hast das ganz gut beschrieben. Es hat so eine Selbstwirksamkeit, sich zu zeigen, Ausstellungen zu machen. Und dann begreift man langsam selbst, dass man Künstler ist. Ne?
Ja.
Ja. Wie hast du denn am Anfang gearbeitet, in diesen allerersten Ausstellungen? Hast du dich da schon mit Schönheit und mit Frauenbildnissen befasst?
Ja, damals hatte ich auch schon Frauenporträts gemalt, also mit Öl und Acryl. Und da ging es auch immer um diese Schönheit in Form von Brüchigkeit. Also es war eigentlich immer schon der Ausdruck bei den Frauen da, mir ist irgendwas passiert. Ich habe irgendwas erlebt und ich wirke zwar vielleicht gerade traurig, müde, wütend auf dich, aber eigentlich total stark. Und in dieser Stärke steckte dann wiederum eine Schönheit. Aber nicht auf den ersten Blick, sondern man musste nochmal näher hinschauen. Also so wurde es mir oft gespiegelt von den Betrachtern. Also irgendwie spielte Frau und Schönheit immer eine Rolle und der KI-Aspekt kam dann erst später aber hinzu.
Dazu kommen wir gleich noch zum KI-Aspekt. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja wahrscheinlich noch gar nicht, wie du arbeitest. Aber das ist genau, was du da beschreibst, ist ja im Prinzip das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass da etwas sein muss, wo ich doppelt hinschaue, was vielleicht nicht typisch schön ist, aber das dann so eine tiefe Schönheit vermittelt. Aber lass mich das nochmal richtig verstehen. Ist das ein Thema, das du dann im Prinzip ewig lang schon, dein ganzes Leben lang immer wieder auf Papier oder auf Leinwand bearbeitest und erforschst?
Größtenteils ja, würde ich sagen. Also das ist schon wieder Kern im Moment, dieses Motiv. Natürlich probiert man immer wieder auch anderes aus und aber es zeigt sich, es ist immer wie immer da gewesen und es zieht sich durch.
Und du sagst, du arbeitest in Acryl oder Öl. Nee, du sagst immer und. Ich arbeite in Acryl und Öl. Heißt das wirklich beides auf einer Leinwand? Ich kann ja mit Öl über Acryl rübergehen. Machst du das oder ist es eigentlich ein Oder?
Es ist ein Oder. Also manche Werke, besonders die ganz großen, sind in Acryl und die kleinere Werke dann eher mit Öl gemalt. Irgendwie ist es, habe ich das Gefühl, mit Öl ist es manchmal noch intimer, weil sie es mehr weicher ist, mehr verstreichen lässt. Und auf kleinen Formaten habe ich dann das Gefühl, dass ich das da mit Öl machen muss, statt mit Acryl. Ich denke, das ist der Grund, ja.
Dann lass uns doch mal anschauen, dieser KI-Aspekt. Aus meiner Sicht wirkt es so, als hättest du wirklich den Durchbruch geschafft oder bist noch mehr wahrgenommen worden, seitdem du die KI dazugenommen hast. Ich sehe dich nicken. Erklär doch bitte mal, wie dieser Aspekt in deine Kunst getreten ist.
Also ich war immer schon auch Technik interessiert, also neben der Kunst eben immer auch schon mich viel mit Technik beschäftigt und auch mit KI. Und irgendwann war der Punkt, wo ich dachte, das kann man ja zusammenbringen. Ich glaube, ein Erweckungsmoment war, ich war in Stuttgart bei einer Ausstellung, da ging es auch um Kunst und KI. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, ach, das geht ja auch zusammen, das schließt sich ja gar nicht aus. Und da war das aber noch sehr kritisch, also in Bezug auf KI. Bei mir ist es gar nicht so. Ich kritisiere KI gar nicht so. Ich sage eher, so ist es. Aber da war es immer noch viel, wie schlimm die Welt eigentlich sein könnte mit KI oder welche Horrorszenarien entstehen könnten und das eben künstlerisch verarbeitet. Und danach begann ich dann eben zu gucken, okay. Ich will auch was mit KI machen, aber das war eigentlich erstmal ein Spiel, also wie es ja auch dann viel entsteht. Also man schaut sich dann verschiedene Modelle an und bei mir ist es ja gerade ein Modell, wo aus Text eben ein Bild entsteht. Und man probiert erstmal rum, versucht mit verschiedenen Prompts Bilder zu generieren und dadurch entdeckt man ganz, ganz viel und kommt auf ganz unterschiedliche Ergebnisse. Und aus diesem Spiel entsteht ja dann manchmal erst, ah, die Richtung ist es vielleicht, oder das interessiert mich gerade da, an dem Ergebnis bleibe ich hängen. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert, das eben mit Malerei zu verbinden. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, so dass nach dem Malprozess auch noch KI mit ins Spiel kam und auch noch später Augmented Reality. Also die Ebenen erweitern sich da und es wird immer mehr Malerei verbunden mit digitalen Techniken.
Aber dann lass uns das doch mal ein bisschen genauer anschauen, ein bisschen genauer aufdröseln, weil das war eben der ganze Prozess irrsinnig schnell.
Ja.
Du sagst, du kommst über den Text. Also ich stelle mir vor, du sitzt vor deinem PC oder am Handy oder wo auch immer du deine KI installiert hast. Und was machst du? Stellst du Fragen? Sind es Fragen über das Thema Schönheit? Mach mal konkrete Beispiele.
Also das Prinzip Schönheit in KI habe ich eigentlich erst durchs Spiel entdeckt. Also ich habe ganz zum Anfang habe ich Fotos generiert. Also ich beginne immer mit hyperrealistischen Fotografien, die ich in der KI erstelle von Frauen. Und da blieb ich irgendwann an bestimmten Fotografien hängen, die eben meine Definition von Schönheit hatten. Also was Brüchiges, wo man zweimal hingucken muss, bisschen müde, depressiv wirkt es.
Aber
Wir
halt,
wissen.
du musst
Ja.
ja Prompts der KI geben, damit sie überhaupt diese Fotos
Genau.
ausspuckt.
Am Anfang spielst du aber natürlich einfach erstmal nur rum. Du probierst dich aus, gibst bestimmte Texte ein und schaust, was bei rumkommt.
Und das will ich wissen. Das,
Ja.
genau das will ich wissen. Was für Texte gibst du ganz am Anfang zum Beispiel ein?
Also generell ist es ja immer so aufgebaut, dass du musst ja erstmal das beschreiben, was du als Hauptmotiv haben willst. Also bei einer Frau ist es dann natürlich, dass du sagst, okay, es ist alles auf Englisch, ne? Du sagst, du willst eine Frau, hyperrealistische Fotografie ist dann auch wichtig. Und auch was sie anhat. Ich beschreibe dann auch die Kleidung, die Frisur. Ich ziehe sie quasi wie eine Puppe an. Und wie der Blick sein soll. Und dann bestimmst du auch eigentlich wie in der Fotografie dann auch das Licht. Also ist das in einem Studio? Wird das, von wo kommt das Licht? Wie soll das ungefähr? Soll das gedimmt sein ein bisschen? Du bestimmst auch, welche Kamera genutzt wird, welche Film eingelegt wurde. Also du machst das wirklich, als würdest du jetzt planen, etwas zu fotografieren. So gibst du das dann ein. Und nach erkennst du dann, ah, in die Richtung ist es ganz spannend. Und auf einmal kommt dann, bringst du ein ganz neues Wort da rein und es wird ganz anders. Also es ist auch ein bisschen so ein, ich schreibe das immer gern als digitales Zufallsverfahren, ist auch immer noch im Spiel, dass du am Anfang planst du es ganz anders und dann kommt, bringt die KI aber ein total interessantes Ergebnis raus, womit du gar nicht geplant hast. Und dann gehst du da weiter. Also ich zumindest habe natürlich meinen Text, den ich dort eingebe, aber ich lasse mich auch gerne neue Richtungen leiten. Und ja. Und in Bezug auf Schönheit ist es so, dass ich dann mal mit Worten gespielt habe wie hässlich und average looking oder unattractive und habe die hier mit reingebracht. Und da kamen dann wirklich die Ergebnisse, die mich fasziniert haben, also dieses Brüchige und was für mich total schön ist. Weil wenn du jetzt eingehen würdest bei der KI, erstelle mir ein hyperrealistisches Fotografie einer Frau, einer jungen Frau, ist es oft wie du so ein Werbungsfoto, also vielleicht wie auf einem Magazin, also sehr ebenmäßig, sehr geglättete Haut, schöne glatte Haut und gutes Licht und lächelt vielleicht ein bisschen, aber es ist künstlerisch nicht so interessant für mich. Es ist nicht meine Definition von Schönheit. Und ich will eigentlich mein Bild von Schönheit mit der KI gemeinsam erzeugen, arbeite aber in dem Moment gegen das Schönheitsideal der KI. Obwohl die KI kein Schönheitsideal hat. Es sind an sich unsere Normen als Menschen, die dort reingegeben wurden.
Das ist ja genau das Spannende. Ja. Sie verarbeitet ja das, was wir ihr füttern über Schönheit. Und wenn du dann sagst unattractive oder average looking, dann analysiert sie ja Millionen von Prompts, um rauszufinden, was für uns dann average looking sein könnte. Wenn du ganz am Anfang loslegst, und das, was du beschrieben hast, dass du sagst, eine Frau ungefähr das und das Alter und sie steht so und so und du hast gesagt, du ziehst sie an und gibst ihr eine Frisur und da schaut sie hin. Wie habe ich mir denn das vorzustellen? Sitzt du da? Hast du was gesehen, was du dann gerne umgesetzt haben möchtest von der KI? Oder sitzt du da mit Augen zu und spinnst einfach rum, was dir in der Sekunde so einfällt? Wie läuft denn das ab, dieser allererste Schritt?
Am Anfang ist es schon dieser Augen-zu-Moment, dass ich mir eine Person vorstelle. Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen geprägt, als ich nach Berlin gezogen bin und dann einfach ganz andere Looks gesehen habe von Frauen, also an Frisuren oder wie man sich kleiden kann. Und manchmal stelle ich mir da eine Figur vor und versuche das dann in Worte zu packen. Also bestimmte Frisur, die ich gesehen habe. Und wie kann ich das jetzt beschreiben? Wie kann ich das in Worte fassen und der KI geben? Und dann merke ich aber vielleicht beim Generieren, nee, das ist nicht die Frisur. Die passt gar nicht zu dem Gesicht, was ich hier gerne generieren möchte. Und dann tausche ich das Wort wieder aus. Also es ist nicht immer, dass ich so einen ganzen Text nehme und der wird's jetzt, sondern es ist ganz viel Austausch von einzelnen kleinen Wortbrocken, die ich dann wieder wegnehme und ein neues hinzupacke und dann immer ausprobiere. Also es ist auch so, ich sitze da teilweise stundenlang und generiere hunderte Bilder und man denkt ja manchmal, es ist nur so ein Knopfdruck. Man gibt was ein und dann ist es das. Aber es ist ein ständiger Auswahlprozess. Also entscheidest dann dich eben wieder, ach nee, das ist es nicht, da gehe ich weiter und dann generierst du und du generierst und dann ist vielleicht eine dabei, wo du sagst, ja, das ist sie. Da kann ich mir was vorstellen. Also die könnte wirklich existieren. Das ist ja auch mal der Moment, wo du denkst, wow, die gibt es nicht, aber die gibt es irgendwie doch. Also ich kann mir vorstellen, wie sie lebt, was sie macht, wie sie heißt, ja. Das ist dann der Moment, wo ich sage, okay, vielleicht probier's mal mit der.
Vielleicht probiere ich es mal mit der. Das heißt, manches Mal nimmst du dieses Bild und dann läuft es dann auf der Leinwand doch nicht so, wie du dir vorstellst.
Der Prozess dann später auf der Leinwand, da ist wirklich die Entscheidung final, final. Also das ist wirklich so mehrere Entscheidungsrunden, die dann getroffen werden. Also am Anfang das Generieren, hunderte, tausende Fotos entstehen, ich speichere mir vielleicht ein paar davon ab. Dann ist noch ein Zwischenschritt, ich bearbeite die Fotografien dann noch digital und von den paar wenigen, die ich digital gearbeitet habe, da entscheide ich mich wiederum dann für noch viel weniger, wo ich sage, das ist was für die Leinwand. Also da kann ich mir vorstellen, sie wirklich physisch zum Leben zu erwecken und auf die Leinwand zu bringen. Und das passt malerisch auch, also diese Person darzustellen.
Also das heißt, wenn du sagst, mit der probiere ich es mal, dann zwischen diesem Schritt zu denken, ich probiere es mal mit der, bis zur Leinwand sind noch ganz viele andere Schritte dann wiederum.
Genau,
Und
also es sind mehrere Ebenen an sich, ja.
du bearbeitest es dann digital nochmal. Was machst du dann? Veränderst du Farben oder in welcher Form überarbeitest du dann das Bild?
Oft sind es Kontraste, dass ich das nochmal kontrastreich haben will. Ich könnte das natürlich auch schon mit der KI erzeugen, dass ich das Licht so einstelle, wie es das Studio existiert ja nicht um das Licht, aber ich könnte das eben so einstellen, dass das starke Kontraste hat, aber so sehen meine Fotografien nicht aus. Ich erzeuge das dann später in der Digital, dass ich das bearbeite, dass ich mal die Farben anders darstelle. Bei mir sind die Farben auch oft umgekehrt, dann später auf der Leinwand und sehr expressiv. Und es beginnt ja aber von einem hyperrealistischen Foto. Also wenn du das Foto siehst, denkst du wirklich, ah ja, das wird gestern gemacht, hier nebenan und die Person existiert. Und das ist dann wiederum nach der digitalen Bearbeitung auch beim Malen dann wiederum nicht so. Also da denkst du gar nicht, dass es vielleicht von einem Foto, von einem hyperrealistischen Foto kommt.
Aber der ganze Prozess ist ja irgendwie total verrückt, weil da ist ja ganz viel Raum für Zufall. Je nachdem, ne, du hast es ja wunderbar beschrieben, was die KI dir gibt, das überrascht dich, darauf reagierst du wieder, dann gehst du manchmal ein bisschen zurück, dann kommst du auf einen völlig anderen Weg, den du gar nicht im Kopf hattest. Und gleichzeitig ist es dann aber ein Bild, das ausgespuckt wird. Und dann setzt du dich hin und bearbeitest es nochmal und dann setzt du dich wieder hin und malst es. Nur. Also bitte Leute, ich mache gerade Anführungsstriche, malst es nur ab. Das ist ja irgendwie total verrückt. Ich meine, das ist eine Situation, finde ich. Also ich bin gerade echt total begeistert. Die gab es noch nie. Also in unserer ganzen Geschichte, dass da Raum für Zufall ist, aber gelenkter, kreativer Zufall. Also irgendwie kommt mein Hirn gerade gar nicht hinterher. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut in Worte verfasse, in Worte fasse, aber verstehst du, was ich meine?
Ja, total. Also das hat mich ja selbst auch überrascht. Es war ja nicht geplant, dass ich diesen Prozess habe. Es entstand dann irgendwie. Und auch in Bezug auf Zufall, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Manchmal gebe ich auch der KI noch mehr Raum für Zufall. Ich habe ja schon zu der Kleidung gesagt, dass ich die Figuren anziehe. Und manchmal sage ich auch, zieh ihr mal was an von der Fashion Show von Balenciaga aus dem Jahr 2055, also in der Zukunft. Und ich weiß absolut nicht, was dabei rumkommt, ne? Und dann denkt sich die KI, was wäre denn da das Wahrscheinlichste, was die Person dort tragen würde? Und das ist so überraschend. Also es ist nicht immer, dass du das verwendest dann, aber das lenkt dich vielleicht auch wieder neue Bahnen.
Du arbeitest mit KI und ohne Zweifel gibt es Leute, die das feiern und toll finden, aber es gibt mindestens genauso viele, die das kritisch sehen oder die dann mal wieder sagen, das ist doch keine Kunst. Ne, dieses, du malst ja nur ab, das sind ja gar nicht deine Ideen. Wie reagierst du darauf?
Das fand ich auch so schön. Du hattest einen Gast bei dir, der auch digitale Kunst sammelt und der hatte das auch schon so schön zusammengefasst. Matthias Thiel,
Ja.
dass das eben ganz viele Entscheidungen sind, die du triffst. Und das ist ja Kunst oft, dass du entscheidest, kuratierst, auswählst, wo gehst du weiter, welchen Schritt gehst du hier. Und das ist es allein schon nur in der Arbeit mit der KI. Also ich lehne auch absolut nicht ab, wenn man reine KI-Fotografien ausstellt, weil das ist für mich auch künstlerische Entscheidungen und kuratieren. Und da ist der Moment, wo der Künstler eine Rolle spielt und wo auch Kunst entsteht. Vielleicht nicht immer das Endergebnis, aber der Prozess dahin ist für mich absolut Kunst. Und aber da gibt es wirklich unterschiedliche Arten von Menschen, die das total ablehnen und welche, die das total interessant finden. Ich versuche aber auch immer noch, dass das Endergebnis, also mein Gebilde, mein Porträt, was am Ende gemalt ist, dass das gar keinen Hinweis auf KI bietet. Also oft ist es so, dass die Menschen es betrachten und sagen, ach ja, das ist ja eine, woher kennst du die Person? Hast du die gemalt? Und die finden das auch einfach nur so schön, ohne den Hintergrund zu wissen. Die sind irgendwie so davon begeistert. Oft ist es auch so, die denken, das ist eine Person, die sie selber kennen. Das ist einer aus der Familie oder eine Freundin. Das ist ganz eigenartig. Das sind ganz viele Leute. Und ich möchte nicht, dass das Werk als KI erzeugt nur betrachtet werden soll. Es muss auch ohne den vorherigen Prozess eine Rolle spielen und langfristig wirken können. Das ist mir immer wichtig. Aber mir macht es einfach selber Freude, diesen Weg dahin, dieses Spiel, dieser Zufall und auch was da drin steckt in Bezug auf Schönheit, auch auf KI. Man kann da über auf so viele Arten drüber nachdenken, warum die Person am Ende so aussieht oder was, wie das durch die KI entstanden hat. Das ist für mich selber total spannend.
Wie sind denn die Reaktionen im Allgemeinen? Ist es eher positiv oder gibt es viele, die das auch kritisch sehen?
Es gibt schon einige, die es kritisch sehen. Das kommt dann eher vielleicht noch über Instagram, also dass da mal was kommentiert wird oder geschrieben wird, wo dann einfach generell, wenn das Wort KI auftritt, es abgelehnt wird. Man weiß dann vielleicht noch gar nicht, wie ist dann der Prozess, ne? Und da steckt ja auch Handwerk und Malerei hinter. Und aber wenn das Wort KI steht, wird es abgelehnt. Und finde ich aber gut. Ich mag das. Also ich. Das ist doch total spannend, dass man gerade dabei sein kann, an so einem Moment, wo sich entscheidet, ist das dann noch Kunst oder was ist das denn für Kunst, wenn da KI eine Rolle spielt und wenn Leute etwas wirklich ein starkes Gefühl haben, Ablehnung ist ja auch ein starkes Gefühl. Und das ist ja selten, dass man das gegenüber Kunst hat. Also es bedeutet ja dann auch etwas, auch wenn es nur im negativen Sinne ist. Aber ich würde sagen, es sind noch mehr Menschen, die davon fasziniert sind, von dem Aspekt und da viel nachfragen, das wissen wollen. Und das überwiegt schon. Aber ich mag auch das andere, dass da mal kritisch nachgefragt wird oder das abgelehnt wird.
Ja, das nehme ich dir total ab, sofort. Deine Augen strahlen irgendwie, als du gesagt hast, dass ich mag das total. Gibt es denn irgendeinen Punkt, an dem du sagen würdest, also bei KI-generierten Bildern oder so, also das ist jetzt vielleicht doch keine Kunst? Gibt es das?
Ja, zum Beispiel, es war jetzt ja auch viel im Gespräch, ich weiß nicht, ob du die Ghibli kennst, Studio Ghibli, die so Animes machen aus Japan. Und da war auch so eine Welle, da wurde das ganz viel generiert. Also dieser schöne Stil des Studio Ghiblis wurde nachgeahmt und das ist dann auch in dem Moment für mich keine Kunst. Aber wenn da eben ein Prozess hintersteht, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, Entscheidung getroffen hat, selbstständig nachgedacht hat und wirklich was Neues auch erzeugt. Also natürlich sind KI-Ergebnisse immer auch, enthalten auch immer irgendwie Stile von anderen Künstlern. Aber du kannst das eben auch remixen. Also Collagen werden ja auch nicht als Kunst abgelehnt, wenn da was Neues entsteht. Also es ist ja oft wie eine Collage. Ja.
Ja, nicht nur Collage. Ich glaube, dass wir alle die Kunst machen. Wir kreieren diese Kunst ja nicht im luftleeren Raum. Wir haben ja Dinge gesehen und verarbeitet und natürlich wird das dann von uns weiterverarbeitet. Also ich sehe da schon Ähnlichkeiten. Für mich ist das aber immer noch echt auch eine neue Welt. Lass mich dich mal fragen, wie alt bist du, Rike?
33 bin ich.
33. Das heißt, ab wann hast du Smartphones gehabt? Wie alt warst du da?
Oh, ich bin da noch an der Schwelle gewesen. Also ich habe, glaube ich, mit 20 dann eins gehabt und kenne noch die Zeit auch eben, von SMS schreiben und in der Schule haben wir dann auch, wir haben sogar noch Disketten im Informatikunterricht gehabt und so weiter. Also das ist wahrscheinlich typisch Millennial, ne? Dass du die eine Welt kennengelernt hast und die andere Welt. Ja.
Meinst du, das hat einen Effekt auf deine Kunst, auf dein Denken? Wäre das anders, als wenn du mit 2 schon das erste Smartphone gehabt hättest?
Ja, vielleicht, weil ich ja so hybride Kunst mache. Also ich habe natürlich den Aspekt des Malens auf der Leinwand, also das Physische. Und dann aber auch den anderen Teil, das Digitale. Also an sich ist das dasselbe, dass ich quasi analog aufgewachsen bin. Natürlich hatten wir auch, ich hatte auch einen Computer, aber im Internet. Und aber eben dann ab 20 war total digital. Also das, vielleicht spiegelt sich das ein bisschen auch in meiner Kunst wieder. Auf jeden Fall ist da eine Neugier da. Also auch was kommt. Ich habe da gar nicht so eine Angst, dass ich mir eine Welt ausmale. Oh Gott, KI wird uns alle unsere Jobs kosten und die Kunst wird sterben und sondern eher, es ist total spannend dabei zu sein, das mitzuerleben, das mitzugestalten. Ja, irgendwie bei dieser Revolution ist es ja an sich eine kleine Revolution der Kunst oder auch der ganzen Lebenswelt, das irgendwie mitzugestalten, ist total spannend.
Ja, eine riesige Revolution,
Ja,
glaube
keine
ich.
kleine, ja.
Und vielleicht ist es auch so, dass du aufgrund dieser hybriden Welten, wie du sie nennst, nicht mit Haut und Haaren ganz tief drin steckst und es gar nicht mehr sehen kannst, sondern du kannst diesen Schritt zurückgehen und auf die KI schauen, auf die KI-Welt und sie eben benutzen. Also war das verständlich?
Ja, was Analytisches, ne? Dass man nochmal so auf eine Metaperspektive draufschaut, wie funktioniert das, wie arbeitet das? Also nicht als reiner User, der da reingeboren wurde, sondern eben nochmal, man war dabei, als das aufkam und hat sich dem angenähert und kann jetzt nochmal von oben drauf schauen. Und das, ich meine, das ist auch erst später entstanden im Prozess. Also am Anfang spielt man ja einfach damit, macht einfach. Und dann überlegt man manchmal, warum funktioniert das eigentlich so? Warum geht das? Oder warum läuft das so ab? Und dann kommt ja dieser analytische Part, wo man auf seinen eigenen Prozess schaut und auch auf die Technik, die dahinter steckt.
Jetzt bist du ja seit einiger Zeit noch einen weiteren Weg gegangen und du nimmst das fertige Werk, das KI-Ursprung hat, und lässt es zum Leben erwecken durch die Augmented Reality. Wie bist du dazu gekommen und wann hat das begonnen?
Ja, so seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren mache ich eigentlich auch schon immer Videos von meinen, also KI-Videos von meinen Werken. Also wie du sagtest, ich mache eine Fotografie vom Endprodukt, vom Porträt und gebe das dann wieder in die KI, in dieselbe KI sogar zurück. Und denke mir dann eben eine Situation aus, ne? Also ich versuche ja auch immer die Bilder so zu generieren und zu malen, dass es wie eine Momentaufnahme ist. Also da saß jetzt keiner im Studio und wusste, ich werde jetzt fotografiert, sondern der war vielleicht gerade im Gespräch. Der wollte gerade, sie wollte gerade irgendwo hin oder ihr wurde gerade was gesagt und sie reagiert drauf. Und da setze ich dann mit dem Video an, dass ich meine Interpretation davon finde, was ist denn nach dieser Momentaufnahme passiert? Also es ist nichts passiert, weil die Person existiert nicht, aber eben, ich stelle mir vor, was passiert sein könnte. Und Betrachter haben wiederum ganz andere Vorstellungen. Also diese Videos nehmen natürlich auch einen Teil der Interpretation, also indem ich eine vorgebe. Aber ich versuche es immer trotzdem noch ein bisschen offen zu lassen. Und in den Videos ist es dann eben so, dass sie vielleicht gerade weggehen oder mit der Kamera sprechen oder den Kopf schütteln, anfangen zu weinen. Es kann alles Mögliche sein. Das ist auch wieder ein Prozess, wo ich stundenlang da sitze und Video für Video generiere und dann ist vielleicht eins dabei, wo ich sage, ja, das ist es. Und das lege ich dann wiederum quasi auf mein Bild, auf mein Werk mit Augmented Reality. Und das funktioniert ja so, dass dann zum Beispiel eine Ausstellung, Person mit ihrem Handy oder herumgehen und dann ihre Kamera auf das Bild halten, auf mein Bild halten, und auf einmal fängt es sich an zu bewegen, aber nur im Handy. Und das ist immer noch schön, auch diesen Bruch zu sehen. Sie sehen vor ihren Augen noch das Werk, was sich nicht bewegt, und auf ihrem Handy bewegt sich dann aber. Total spannend und fasziniert betrachte mich selber auch. Und ich habe diese Videos gemacht und dann mit meinen Galeristen eben überlegt, wir würden gerne diese Videos ausstellen. Zeigen wir die jetzt als Videowerke, wie sie sind? Also machen wir das irgendwie auf einem Bildschirm in der Ausstellung? Und dann, ich hatte aber eigentlich auch immer Lust mal auf Augmented Reality. Und dann haben wir es mal darüber probiert und das war wunderbar.
Machst du das mit allen Bildern oder mit manchen?
Und das mache ich mit allen, ja.
Inzwischen.
Das ist mittlerweile fester Prozess, was auch entstanden ist, ne? Also es ist wirklich erst KI, dann mal, jetzt kommt das dazu. Also vielleicht kommt da irgendwann noch ein Prozessschritt hinzu. Ich bin gespannt, was da kommt.
Das machst du seit 2 Jahren. Wann hattest du angefangen mit dem KI-Prozess?
Das war so vor 3 Jahren, 3, 4 Jahren, ja.
Ach so. Und mal eine dumme Frage. Halte ich da meine normale Handykamera drauf und es fängt an, sich zu bewegen? Ich brauche keine spezielle App, die das irgendwie dann umsetzt oder so?
Unter dem Werk ist dann ein QR-Code und den scannst du dann. Also da steht dann noch, bitte scannen, damit man das weiß. Und dann öffnet sich eine andere Art von Kamera, aber es sieht aus wie deine Kamera sozusagen. Und dann hältst du das Smartphone dorthin und auf einmal passiert's.
Okay. Und dann habe ich noch eine Frage zu deinem Prozess. Du hattest vorhin schon erwähnt, dass du hunderte von Bildern generierst und dann ist plötzlich eins, wo du denkst, oh, das ist es. Und dir fällt ein Name dazu ein und so weiter. Und das gleiche, oh, das ist es, hattest du eben auch bei der Beschreibung, wie die Videos entstehen. Kannst du diesen Moment beschreiben oder die Person. Woran liegt es? Was ist das? Ist das etwas, was auch kopfgesteuert ist, weil du denkst irgendwie, aha, in die Richtung bin ich noch gar nicht gegangen, das ist vielleicht interessant. Oder ist es rein bauchgefühlmäßig oder so? Beschreib mal bitte.
Das ist rein bauchgefühlmäßig. Also das spielt bei dem ganzen Auswahlprozess spielt Bauchgefühl eine Rolle. Also das ist wirklich dieser Moment, das ist es. Und das kannst du gar nicht über den Kopf so richtig entscheiden. Natürlich im Nachhinein vergleichst du ja, manchmal hast du vielleicht 3 zur Auswahl und dann überlegst du nochmal, ja, aus den und den Gründen würde das noch besser passen. Aber im ersten Moment ist es und Bauchgefühl und das muss am stärksten sein. Und das hat mich eigentlich auch immer dann zur richtigen Auswahl geleitet. Also deswegen vertraue ich da auch total drauf, dass das am Ende richtig ist, danach zu entscheiden, nach meinem Bauchgefühl.
Spannend. Also du kannst es gar nicht richtig greifen, ja? Es ist einfach da.
Es ist einfach da, genau.
Und wo kommen die Namen her? Du sagtest, sie hat dann spontan auch einen Namen und du weißt, in welcher Situation sie ist und so. Ist das genauso, ohne es zu greifen, ohne es greifen zu können?
Das ist dann wiederum vielleicht auch mehr Kopf. Also der finale Name von meinen Werken, der ist dann auch erst nach dem Malen da. Also dann, da sitzt, das dauert ja dann Tage, Wochen, bis das Werk fertig ist. Und dadurch entsteht dann irgendwie eine Beziehung. Und ich stelle mir während des Malens schon vor, wer ist sie? Wo wohnt sie, ne? Wohnt sie in Berlin-Kreuzberg und was macht sie beruflich und was macht sie vielleicht am Samstag um 15 Uhr? Und dann spielen auch vielleicht Vorstellungen von mir eine Rolle, wie dann so eine Person heißen könnte. Also manchmal kennst du das ja, hörst einen Namen und hast ein Bild zu der Person, wie die sein könnte. Und so stelle ich mir das dann auch vor. Ah, wenn sie so und so lebt, dann muss sie so heißen. Und das haben mir eben auch Betrachter immer wieder gesagt. Das ist ja, so hätte ich sie auch genannt. Wahnsinn. Sehr spannend. Ja, das passiert dann am Ende, dass ich mir eigentlich eine Geschichte zu der Person ausdenke, die dort auf der Leinwand ist. Und aber andere Personen haben wiederum ganz andere Geschichten. Das ist auch immer nochmal spannend zu hören. Wie stellst du dir denn vor? In welcher Situation ist sie gerade für dich? Und es gibt da keine Wahrheit, ne? Und weil das hat ja nie existiert. Und deswegen höre ich mir das auch gerne an. Das ist auch spannend.
Man merkt dir diese Begeisterung und diese Freude und diese Faszination total an. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das etwas, was du früher als Kind vielleicht auch schon gemacht hast, dir Geschichten ausdenken oder weiß ich nicht, Rollenspiele oder Romane schreiben oder weiß ich nicht, irgendwas in die Richtung?
Ja, schon so rumspinnen, ne? Also sich was ausdenken oder Geschichten erfinden, das hat auf jeden Fall auch immer schon eine Rolle gespielt. Oder du beobachtest Personen auf der Straße und stellst dir vor, was die machen könnte, ne? Was hat der studiert oder wo geht der jetzt hin? Also das hat immer schon eine Rolle gespielt. Und die Freude daran kann ich dann wiederum mit der Kunst ausleben, dass ich das dann sogar Personen erschaffe, sozusagen Menschen erschaffe und ich mir dann selbst ausdenken kann, was die machen und wo die hingehen.
Ich kann das so nachvollziehen. Ich habe lange Zeit in Tokio gewohnt und die U-Bahnen sind ja immer rappelvoll. Da sind zigtausende von Menschen, die da durchrennen. Und wenn du da stehst in so einer U-Bahn oder auf dem Bahnsteig, dann siehst du natürlich die skurrilsten Dinge oder manches Mal auch ganz normale Dinge und du denkst dir automatisch die tollsten Geschichten aus. Und ich erinnere mich an eine Situation, da stand so ein Büroangestellter vor mir und hatte einen dicken, fetten Lippenstiftabdruck auf dem Kragen. Die Geschichten, die ich mir dazu ausgedacht habe, die weiß ich heute noch.
Und manchmal ist ja auch gar nicht die Realität, also das Spannende dann daran, also wenn du die wirkliche Geschichte kennen würdest, ist es vielleicht so, ah, hätte ich mir irgendwie spannender vorgestellt, ne? Also manchmal finde ich es noch interessanter, diese Spinnerei zu durchleben im Kopf und als das, wie es dann wirklich ist.
Ja. Wie langsam ist dein Prozess? Kannst du sagen, wie viele Bilder kriegst du fertig in einem Monat?
In einem Monat vielleicht, also wenn ich große, also ja, groß wäre jetzt für mich so 1,20 mal 1,40, da kriege ich vielleicht zwei fertig und dann habe ich auch noch kleine Werke, das ist dann vielleicht so 40 mal 50, da kann ich in einer Woche vielleicht dann schon ein, zwei malen. Genau, das ist dann von der Größe abhängig, aber eben der Malprozess dauert da am längsten. Das finde ich aber auch schön, dass da nochmal dieser lange Prozess da drin ist. Also wo ich mir wirklich Zeit nehme, Ruhe nehme, was ganz anders ist als dieses Generieren mit der KI. Es geht viel schneller. Es ist Klick, Klick, hier Eingabe, Austausch. Ah, da gehe ich weiter und es ist sehr gegensätzlich.
Zieht sich das aber auch manchmal über 2, 3 Tage oder bist du mit einer Session dann fertig?
Aber das ist ganz unterschiedlich. Also es kann manchmal ganz schnell gehen, dass du ja über Zufall auch, ach, das ist es jetzt schon, ne? Und manchmal kommst du auf kein Ergebnis und suchst dann immer weiter, immer weiter. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt mir vornehme, ah, ich generiere jetzt ein Bild, was ich dann male, sondern eigentlich ist das Generieren ständig. Es ist in der U-Bahn, es ist abends, wenn ich im Bett liege, man könnte das ja alles auf dem Handy auch machen, ne? Und das macht einfach Spaß, das zu generieren. Und dann entstehen da einfach Hunderte von Hunderten Frauen. Und dann hast du vielleicht den Moment, wo du sagst, so, jetzt, der letzte Bild ist fertig, ich brauche jetzt ein neues. Und dann beginnt der Prozess, dass du durch deine Bibliothek quasi da schaust an Frauen und dann auswählst.
Das heißt, du gehst also erstmal über den Text, kriegst die Fotos, dann hast du Bildbearbeitung mit einer Software und dann kommt dann das Hands-on, also das Malen selbst. Ist das ganz gut, dass das immer so hin und her geht oder gibt es auch manches Mal Prozesse und Teilbereiche, da hast du gar keine Lust zu, die müssen aber gemacht werden?
Ich glaube, also ich finde generell gut, dass es sich so unterschiedlich ist, also weil dadurch wird einem nicht langweilig, weil du machst so viele unterschiedliche Prozesse und Tätigkeiten. Ich glaube, wenn ich nur das reine Malen und Zeichnen, da würde mir jetzt mittlerweile was fehlen, ohne die digitalen Schritte dazu. Die müssen sein, Die gehören einfach dazu. Und ja, vielleicht, ich bin nicht so der Leinwandbespanner. Das macht mir nicht so eine Freude. Also so eine Schritte. Und da ich eher digital gestalten, erstellen, malen, das ist es dann, ja.
Das
Aber
heißt,
diese
du spannst deine Leinwände selbst.
habe ich eine Zeit lang gemacht, aber das ist zum Beispiel ein Schritt, den ich mir dann erspare mittlerweile, wo ich sage, okay, da kann ich Zeit sparen an der Stelle, komme dann schneller zum Malen, zu dem, was ich eigentlich will und mir Spaß macht.
Gibt's denn dann, kommst du auch manchmal ins Stocken? Gibt es auch manches Mal Blockaden, die du dann hast? Aber also für mich klingt es so als Außenstehende, als würdest du dann ja, wenn du mal vielleicht nicht weißt, wie du da an der Stelle weitermalst, dann gehst du mal wieder in die Bildbearbeitung oder ist das so?
Ja, das ist schon so. Und dadurch, dass der Prozess eben auch, also dann beim Malen ist ja eigentlich alles geplant. Also es steht ja. Es ist, ich weiß ja, was bei rumkommen wird, ungefähr. Also es ist natürlich trotzdem, gibt es da eine Überraschung, wie ich dann was umsetze malerisch, wie ich das Gesicht gestalte, die Haare. Da gibt es auch viele Spannungsmomente. Aber trotzdem, nee, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade durcheinander. Ja, so kannst du noch mal die Frage sagen?
Nö. warte, was hatte ich gefragt? Ich hatte gefragt, mit der Blockade,
Ach so.
ob es überhaupt Blockaden gibt. Ich kann mir vorstellen, dass du da ganz gut drum rumkommst, weil du durch diese drei unterschiedlichen Prozesse immer wieder etwas zu tun hast, sozusagen. Und gar nicht so richtig in so eine Blockade kommst. Ist das richtig?
Ja, das gibt's eigentlich nicht. Ich kann ja immer switchen. Wenn ich, ach, malen ist es gerade nicht, ich komme hier nicht weiter, dann gehe ich wieder zum digitalen Part. Und das macht's ganz spannend und ich bin nie gelangweilt, weil ich ja immer wechseln kann. Wenn ich jetzt nur malen würde und zeichnen würde, würde mir das Digitale fehlen. Mittlerweile. Also das muss schon irgendwie mit dabei sein beim Prozess. Also sonst ist es nicht rund. Und beim Malen ist es ja auch so, dass eigentlich wenig Überraschungen am Ende noch da sind. Natürlich gibt es Spannungsmomente, aber eigentlich habe ich ja durch den KI-Prozess auch schon das Bild geplant, wie es später aussieht. Also ist ja oft so, wenn du eher im abstrakten Bereich unterwegs bist, ist es ja noch mehr Überraschung, was am Ende bei der Session rumkommt. Das ist bei mir nicht der Fall. Deswegen kann beim Malen auch nicht so unbedingt Blockaden entstehen. Also vielleicht persönlich, dass ich sage, ich kann jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt wieder in den digitalen Prozess, um mich abzulenken. Das ist natürlich schon der Fall. Aber nicht unbedingt eine kreative Blockade.
Vorhin sagtest du, wer weiß, was noch kommt, und da fiel mir irgendwie so ein, wer weiß, 3D-Druck dann vielleicht als nächstes.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Da habe ich auch schon mal recherchiert, wie man da, dass man, das kann ich mir total gut vorstellen, dass man eben vom Video dann wiederum auf den Kopf irgendwie als Büste generiert, also druckt sozusagen. Also dann wirklich anfassbar, das Werk, das Bild ist ja, das gemalte Bild ist ja schon anfassbar, aber dann wird es eben noch haptischer, das kann ich
Ja,
mir vorstellen.
spannend. Du sagtest irgendwie beim Malen, das kann ja, ich male ja dann im Prinzip nur noch ab. Der kreative Bereich ist ja dann irgendwie erledigt. Aber also ich musste da spontan an meine Kunst denken. Ich nähe ja nun sehr viel an, tausende von Teilen teilweise. Ich bleibe immer wieder stecken, weil ich nicht genau weiß, wie ich da weitermachen soll, obwohl es in Anführungsstrichen nur Annähen dann wieder ist, ne? Also, Wie ist denn das? Arbeitest du dann nebenbei immer noch als Lehrerin?
Ich bin seit ein paar Jahren in der digitalen Bildung, also mache zum Beispiel Online-Kurse für Lehrer zu Themen auch Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften. Also da spielt auch wieder die Technik eine Rolle und auch benutzt da eben oder beschäftige mich seit vielen Jahren da eben auch mit KI. Also da kam das dann auch wieder mit rein. Also da habe ich so ein bisschen die beiden Welten zusammengebracht.
Welche nimmt mehr Raum ein im Augenblick? Die Kunst oder das Lehren?
Also eigentlich Es ist so hälftig gerade, aber es wird immer mehr reduziert, was ja auch spannend ist. Also wenn die Kunst eine größere Rolle einnimmt, ist das natürlich klasse.
Wir sind eingestiegen mit dem Thema Schönheit. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über deinen Prozess, über das, was dir wichtig ist, wie du vorgehst und so weiter. Was hat denn diese Arbeit mit der KI und dem Verarbeiten der KI, auch durch die Prompts, die du der KI gegeben hast und so weiter, was hat denn das vielleicht mit deinem Bild und deiner Einstellung zum Thema Schönheit mit dir gemacht? Hat das was verändert oder hast du Einblicke bekommen durch diese intensive Arbeit?
Ja, das hat schon was gemacht. Also auch zu erkennen, wie die Gesellschaft funktioniert. Also bei KI ist es ja so, dass das wahrscheinlichste Ergebnis bei rumkommt. Wenn du sagst, generiere mir eine Frau oder eine schöne Frau, dann ist ja, kommt das wahrscheinlichste Bild dieser Frau, die wir uns als Gesellschaft vorstellen würden, zustande. Und überhaupt zu erkennen, dass in KIs auch Stereotype drin sind, auch in Bezug eben auf das Schönheitsprinzip, das fand ich ganz, ganz spannend. Und ich fand aber gar nicht so spannend, da über das Schönheitsbild der KI nachzudenken, sondern letztendlich das Schönheitsbild der Gesellschaft. Also die KI ist ja mit unseren ganzen kulturellen Daten gefüttert und die kommen ja aus der Gesellschaft, die kommen ja von uns, was wir uns unter Schönheit vorstellen. Und da zu erkennen, ja, jetzt sagt mal jemand ganz ehrlich, was hier als schön definiert wird, was schön ist, ohne dass da noch ein Filter dazwischen ist, ne? Sondern das ist Schönheit für die Gesellschaft. So sieht eine schöne Frau aus. Das fand ich ganz spannend, das kennenzulernen und zu entdecken. Und ich will das aber auch gar nicht kritisieren, weil es ist einfach so. Und es ist ja auch okay. Also es ist einfach so. Und aber damit was künstlerisch dann zu machen, ja. Das war's dann für mich.
Hat das was? Das war's dann für mich. Klingt so schlussendlich. Nee, du meinst, das ist das
Das war.
Thema. Ja, verstehe. Hat das was mit deinem eigenen Blick auf Schönheit gemacht? Hat das was verändert?
Ja, mein Ansatz war ja, Frauen zu generieren, zu erstellen, die für mich schön sind. Also, und dann habe ich erkannt, okay, ich kann in der KI nur für mich schöne Frauen erstellen, wenn ich die Worte wie hässlich oder average looking benutze. Und da habe ich natürlich darüber nachgedacht, okay, das ist meine Definition von Schönheit, ist das, dieses Brüchige, dieses zweimal hingucken, aber das wird gesellschaftlich, nimmt der Durchschnitt sozusagen eine andere Form von Schönheit an. Also es hat nochmal meinen Blick von, was ich als schön wahrnehme, auch nochmal geprägt. Das nicht zu hinterfragen, aber zu analysieren, ne? Wie ist das für mich und in Bezug auf die Vorstellung der Gesellschaft?
Bewusst zu werden, ne? Vielleicht auch
Ja, sich
so.
bewusst werden, ja.
Was bekommst du denn für Reaktionen auf die Bilder? Wird dann da gesagt, oh, ist die schön oder eben nicht? Oder was sagen die meisten dazu?
Ja, da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen. Also es gibt auch viele Personen, die sagen, ach, warum ist sie denn so traurig? Also dieses Typische, was man auch kennt als Frau, ne, lächel doch mal. Also das kriegt man dann auch gesagt zum Werk. Und dann gibt es aber ganz viele Personen, die gerade das wollen, die gerade das spannend finden, die das als schön auch betrachten, ne? Und für die ist nicht die lächelnde Frau, mit der gut ausgeleuchtet und glatten Haut sein muss, sondern irgendeine Geschichte dahinter. Und das ist Schönheit. Ja, das sind so die Reaktionen. Aber die Personen, die sagen, lächel doch mal sozusagen, das sind auch nicht die Personen, die dann bei mir hängen bleiben oder die mein Werk von mir kaufen würden.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Kunst von Swantje Günzel, die sehr umweltkritisch arbeitet und der immer wieder gesagt wird, machen Sie doch mal was Schönes.
Ja.
Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, in welche Richtung könnte das mal gehen? Ne? Das hattest du selbst gesagt, mal sehen, was noch für einen Aspekt dazukommt. Kannst du dir denn vorstellen, dass sich inhaltlich bei dir mal was ändert? Also, dass du vielleicht doch mal dich dem Mann zuwendest im Porträt oder vielleicht gar keine Porträts mehr? Vielleicht betrachtest du Hände, die schön sind oder keine Ahnung oder ich weiß es nicht. Kann das sein oder glaubst du, dass du bei den Porträts der Frauen hauptsächlich bleiben wirst?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch mal was ganz Neues kommt. Vielleicht nicht unbedingt Männer. Irgendwie ist das irgendwie ausgeschlossen. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es ist schon was in Bezug auf Weiblichkeit. Aber es muss nicht das Porträt sein. Also wo ich schon mal jetzt so eine Art Unterreihe gemacht habe, war zum Beispiel auch Frauen aus dem Berliner Club-Kontext zu porträtieren. Also gerade so aus dem Techno-Bereich, wie die aussehen können oder was auch Schönheit in Bezug auf diese Szene ist oder wie man sich selbst darstellt. Dazu habe ich zum Beispiel ganz viele Fotografien von Clubgängerinnen analysiert. Also es gibt unfassbar viele Selfies von Personen, die sich vorm Club fotografiert haben oder danach. Und was tragen diese Personen, ne? Wie sind da die Frisuren? Was sind die Club-Codes? Also ich mache mich ja schön, um eben feiern zu gehen. Wie zeige ich das? Also ich muss es ja irgendwie visuell zeigen und ich kann es dann eben in Worte fassen, um es dann wieder visuell von der KI zu bekommen als Fotografie. Also das war so eine Unterreihe zum Beispiel nochmal aus einem anderen Bereich. Das ist natürlich auch Porträt einer Frau. Ansonsten habe ich auch letztens zum ersten Mal reine KI-Fotografien ausgestellt. Also da war gar nicht mal Malerei mit im Spiel. Und das war dann zu einem bestimmten Thema, wo es dann eher um den Prozess ging, der Übergang von der Fotografie zum Video, also auch wieder über Augmented Reality. Und das war auch nochmal ganz neu für mich, das auch zu akzeptieren, dass das auch okay ist, reine KI-Fotografie auszustellen. Also das ist ja auch nochmal so ein Schritt. Das machen ja schon sehr, sehr viele und es gibt da auch eine große Kunstrichtung schon und sehr erfolgreiche Künstler dazu. Aber für mich selber war es dann auch nochmal so ein Schritt. Aber ich denke, dass das auch nochmal ein anderes Motiv eine Rolle spielen wird. Aber ich bin einfach gespannt, was es sein wird.
Ja, ich auch, ich auch. Und was mir auch gerade noch einfällt, du sprichst immer von Fotografie. Und es gibt ja die Diskussion, ist denn das, was die KI ausspuckt, ist das denn wirklich eine Fotografie? Sollte man da nicht eher nur Bild oder KI-Bild oder so sagen? Aber das kam auch in der Episode mit Matthias Thiel vor. Der hat da das ganz gut besprochen. Das fand ich auch spannend. Und du sagst auch durchgängig Fotografie.
Ja, das wird ja wirklich diskutiert. Es gibt auch einen sehr erfolgreichen KI-Künstler, der Fotografien sozusagen macht, KI-Fotografien, und auch einen Fotografiepreis gewonnen hat und den abgelehnt hat, weil er sagte, nein, das, was wir hier machen, ist eigentlich eine ganz andere Kunstsparte. Er nennt es dann Promptografie. Also das.
Promptografie.
Ja, dass man das eigentlich
Ja.
neu definieren muss. Also das kann man nicht mit KI vergleichen. Natürlich hat es Ähnlichkeiten, aber es ist eine ganz neue Kunstrichtung.
Weißt
Und
du,
der
wie der heißt, der Künstler?
Boris Edgalzen oder so ungefähr. Entschuldigung.
Ich setze das auf die Webseite. Danke. Gibt es denn irgendetwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest zu deiner Kunst? Habe ich etwas noch nicht gefragt? Oder anders ausgedrückt, gibt es vielleicht Fragen oder eine Frage, die dir nie gestellt wird, von der du dir wünschen würdest, Mensch, frag doch mal das oder das.
Nicht unbedingt, aber vielleicht eher ein Appell auch an andere, einfach mal auszuprobieren. Also, dass man, ich würde mich freuen, wenn andere auch dahingehend noch mehr spielen würden, einfach Freude am Spiel haben, ausprobieren. Und mir begegnet oft eben dann so eine Angst gegenüber KI und Kunst, aber vielleicht ist es jetzt keine Frage, aber einfach Appell, lasst uns das einfach mal ausprobieren. Es ist da, es bleibt hier. Wir können es nicht verhindern, dass KI wird nicht weggehen. Lasst uns das einfach machen, lasst uns spielen.
Was empfiehlst du denn jemandem? Oder wenn hier Leute zuhören, die sagen, oh ja, möchte ich gerne mal machen. Was für eine KI, was für eine Software, was würdest du empfehlen? Womit starte ich?
Vielleicht ist ganz spannend, auch mal die eigene Kunst analysieren zu lassen von einer KI. Das geht ja schon zum Beispiel in ChatGPT, wenn du dort deine Werke hochlädst als Fotografie und dich mal mit ChatGPT über die eigene Kunst zu unterhalten. Total spannend. Bringt dich auch wieder neue Richtungen oder also allein das eben als Sparringspartner oder auch jemand, der deine eigenen Ideen begleitet, in neue Richtungen lenkt. Und wenn man in Bezug auf Bilderstellung arbeiten will, also mein Lieblingstool ist da Midjourney, einfach von der Ästhetik her, kommen da für mich die spannendsten Ergebnisse raus, kostet aber natürlich was. Also ich denke, mit ChatGPT könnte man erstmal anfangen und da auch Bilder generieren. Und wenn einem das Spaß macht, dann lohnt sich vielleicht auch mal von ja, zum Beispiel von Midjourney ein Abo vielleicht nur für einen Monat mal abzuschließen und das auszuprobieren. Und dann ist es vielleicht auch nichts, aber man hat es mal gemacht. Ja.
Was kostet denn sowas? Oder wie hoch wäre denn so eine Investition für einen Monat?
Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, bei Midjourney ist es so 15 Euro ungefähr für einen Monat. Genau. Und dann hast du ja eine gewisse Anzahl an Ergebnissen, die du generieren kannst. Also das ist dann vielleicht irgendwann aufgebraucht, aber wenn man es erstmal am Anfang nur ausprobiert, dann dauert das, bis das aufgebraucht ist.
Ja, coole Tipps, coole Tipps. Und wo können wir denn deine Kunst das nächste Mal sehen? Was ist bei dir? Was steht so an?
Als nächstes ist im April die Affordable Art Fair in Berlin und auch nochmal die Discovery in Köln. Und dann geht es nochmal auf eine andere Kunstmesse zur Kunstmitte in Magdeburg. Also nächstes Jahr gerade so die Kunstmessen, aber auch kleinere Ausstellungen in Berlin werden noch entstehen. Aber da, ich glaube, da kann man mich auf jeden Fall sehen.
Eine wichtige Frage hätte ich beinahe vergessen. Du hast dich entschieden, ich wollte nämlich eben gerade sagen, naja, das hast du ja bestimmt auf deiner Webseite verlinkt, aber nein, Friederike Meyer hat keine Webseite. Du hast dich entschieden, einfach über Instagram zu gehen. Bitte warum?
Irgendwie dachte ich schon, dass du mich das vielleicht fragen wirst. Ja. Weil wir hatten einmal geschrieben und dann hat sie mich nach der Website gefragt und ich habe keine, ich brauche keine, ne? Ich kann das alles über Instagram eigentlich machen. Ja, vielleicht ist das dann auch wieder so der Millennial, der dann sich so firm mit Instagram ist oder so sich da so zu Hause fühlt, dass es halt reicht. Also ich habe meine Galerie über Instagram wurde ich angeschrieben oder auch manchmal Käufer schreiben mich auch über Instagram an und dann entsteht das dadurch. Und es gibt natürlich schließe ich damit auch ein paar Le Menschen aus, die einfach kein Instagram haben. Aber für mich war der Aufwand, eine Webseite zu erstellen, die immer zu pflegen, das lohnte sich für mich nicht, weil ich das eigentlich alles mit Instagram machen kann. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, weil ich dachte, ah, in der Zeit kann ich ja noch malen oder irgendwas anderes machen, irgendwas erstellen. Und ja, deswegen habe ich keine Website.
Aber was denkst du denn, also das mit dem Zeitaufwand kann ich sofort nachvollziehen. Und dieses, man muss es ständig pflegen und so weiter, kann ich alles nachvollziehen. Aber Instagram ist ja nicht mein Zuhause. Da kann ein Mark Zuckerberg morgen entscheiden, ach, ich will das nicht, ich schließe das Ding. Oder aber irgendwelche Algorithmen so einstellen, dass es völlig gegen meinen Strich geht. Und nicht zuletzt, wer weiß, in welche Richtung, ne? Ich meine, wir haben jetzt gerade Themen zwischen den USA und Deutschland, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie da seien. Wenn ich aber eine Webseite habe, ist es Mein Bereich, den kann ich schließen oder öffnen, wenn ich es möchte. Ich kann ihn so gestalten, wie ich möchte. Ich hänge nicht von Algorithmen ab oder von irgendwelchen willkürlichen Entscheidungen von irgendwelchen Milliardären. Wie siehst du das denn?
Ja, da hast du natürlich recht. Aber ich frage mich, wie oft gehe ich noch auf eine Webseite von einem Künstler? Also das ist vielleicht mal ein Kontaktpunkt, denke ich, dass man da einmal raufschaut. Die kann man ja natürlich auch noch individueller gestalten als jetzt Instagram, aber es ist doch eher selten. Also die meisten Künstler schaue ich mir auf Instagram an und es ist halt leider so, dass das in den Händen dieser Person ist. Aber irgendwie kann ich das noch in Kauf nehmen. Es ist für meine Kunst und da sehe ich eher den Aspekt dann, okay, diese Plattform ist gerade groß, alle sind da, alle nutzen sie, ich nutze sie auch, ich schaue mir auch andere an. Ich lerne da auch unglaublich viele andere Künstler durch kennen oder kommuniziere da sehr, sehr viel. Und das kann ich ja alles nicht durch eine Webseite. Also ich finde, eine Webseite ist manchmal ein bisschen tot, ja. Und Instagram lebt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Manchmal denke ich nur, man kann natürlich auf einer Webseite nochmal Texte anders darstellen. Das kann man leider ja bei Instagram nicht so richtig. Also, dass man nochmal anders Sachen dokumentiert oder sich anders nochmal erklärt, das Künstlerstatement nochmal anders darstellt. Aber ich versuche das dann auch einfach unter den Videos dann in der Caption zu machen, dass ich das da als langen Text darstelle, nochmal erkläre, wie ist mein Prozess, wie läuft das ab. Und was ist meine Aussage? Und es funktioniert irgendwie.
Wie groß ist dein Zeitaufwand, sagen wir mal, pro Tag für Instagram?
Ja, zu hoch leider.
Ja, aber kannst du es in Zahlen sagen? Schwierig, ne, wahrscheinlich.
Ja, schwierig. Also, nee, das kann ich nicht so richtig beziffern. Es ist ja dann auch einfach, dass du selber gerne gleich guckst, ne? Also ich gucke mir auch unglaublich gern an andere Stories oder Posts von Künstlern, wie da die Ausstellung war, wie das lief. Oder auch den Alltag finde ich auch total spannend. Naja, man verliert sich ja leider so ein bisschen drin. Das ist ja dann das Doofe. Jetzt habe ich natürlich gesagt, ich spare mir die Zeit für eine Website, damit ich Kunst machen kann und bin dann aber bei Instagram. Ja, aber jeder hat ja so sein Ding da, ne? Und ich glaube, es geht auch immer noch mehr Zeit drauf, wenn ich dann was Neues poste. Ich finde das dann eben auch spannend zu sehen, was kommen dann für Reaktionen, ne? Also dann schreiben mir Personen, dann ko wird kommentiert und so, dieser Austausch. Das sind auch nochmal Tage, wo ich dann vielleicht ein bisschen noch intensiver auf Instagram bin als sonst.
Ja. Also ich kann das durchaus verstehen, total. Also für mich ist es kein Entweder-Oder. Ich brauche beides, weil ich auch diesen Anker auf meiner Homepage brauche und mich unabhängiger fühle dadurch. Und deswegen wollte ich dir unbedingt diese Frage stellen. Ja, spannend, gut, dass sie mir noch eingefallen ist. Friederike, das war ganz spannend. Du hast mir mal wieder eine fremde Welt ein bisschen näher gebracht. Schön, dass du da warst. Danke, dass du dich gemeldet hast. Das war toll. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön. Ja, schön, dass ich hier sein konnte. Hat mich gefreut.
Für mich, die in der Kunst nicht oder ja, vielleicht noch nicht, keine Ahnung, mit KI arbeitet, war das ein Gespräch, das mir viele Einblicke gegeben hat. Und vielleicht ist das Spannende an Friederikes Arbeit gar nicht, dass sie mit künstlicher Intelligenz beginnt, sondern dass sie über die KI Zugang zu etwas findet, das zutiefst Menschliches entstehen lässt. Bevor ich hierzu noch ein paar Gedanken teilen möchte, kommt erst einmal eine kurze Nachricht von dem Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltungen und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de. Und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Also, was ich sagen wollte, zutiefst Menschliches. Die KI erfindet ja nicht wild vor sich hin, sondern sie gibt uns ja einen Spiegel zu unseren Werten, Empfindungen, Prioritäten und so weiter. Und so eben auch zu dem, was wir im Allgemeinen unter Schönheit verstehen. Dass das individuell stark von diesem allgemeinen Blick abweichen kann, keine Frage. Und Friederike malt Frauen, die es nicht gibt, die es niemals geben wird. Aber in unseren Blicken auf diese Bilder und vor allem in unseren Projektionen auf diese Bilder, beziehungsweise vielmehr auf die Gesichter, entsteht ein seltsames Gefühl von Vertrautheit gegenüber diesen Personen. Das finde ich mega spannend. Das hat sie ja auch in unserem Gespräch beschrieben, was das dann für Austausche mit den Betrachterinnen und Betrachtern ihrer Bilder bedeutet. Und das finde ich einfach mega spannend und mega irritierend. Unser Gefühl, diese Personen zu kennen, unsere Unfähigkeit festzustellen, dass es sie nicht gibt, dass es sie nicht geben kann, das ist für mich ein ganz spannendes Gefühl. Friederikes Porträts zeigen nicht, wie Schönheit sein sollte, sondern wie komplex sie ist, widersprüchlich, verletzlich, niemals eindeutig. Und ich sehe nach diesem Gespräch ihre Bilder anders als vorher. Vorher habe ich Frauenporträts gesehen. Ja, oh spannend. Die gibt's nicht, könnte es aber geben. Aber jetzt, nach unserem Gespräch, als ich mit den Bildern und den Fotos hantiert habe, da habe ich gemerkt, dass ich durch diese Frauenporträts hindurchschauen kann, sozusagen. Eine Aussage über unsere Zeit sehe, über unsere Gesellschaft, über Algorithmen, über Normen und das Aufbrechen davon. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und am besten kannst du ihre Bilder genießen auf Instagram. Wir haben ja gehört, sie hat keine Webseite. Ihr Instagram-Account heißt friederike.meier.art.berlin. Friederike mit IEDE und Meier mit EIE. Friederike Meier Art Berlin. Ich freue mich, dass du den Podcast hörst und wenn er dir gefällt, dann würde ich mich noch viel mehr freuen, wenn du mich unterstützt, indem du den Podcast abonnierst und 5 Sterne dalässt bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft mir wirklich sehr. Ich verdiene nichts dadurch, dass du den Podcast abonnierst oder hörst, aber durch diese Sterne und Bewertungen werde ich wahrgenommen in diesem Riesenfeld der Podcasts. Und außerdem streichelt sowas meine Seele. Und wenn du magst, schau dir gerne auch meine Kunst an bei Instagram unter Stefanie Hüllmann. Der Podcast heißt bei Instagram ateliertalk.podcast. Danke also, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Deine Stefanie Hüllmann.